Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
Ich lese aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 4, die Verse 35 bis 41. Als es Abend wurde, sagte Jesus zu seinen Jüngern: Wir wollen auf die andere Seite des Sees fahren. Jesus war schon im Boot. So entließen die Jünger die Menge, stiegen zu ihm ins Boot und fuhren los. Einige andere Boote fuhren mit ihnen. Doch bald darauf erhob sich ein heftiger Sturm und hohe Wellen schlugen ins Boot, bis es fast ganz voll Wasser gelaufen war. Währenddessen schlief Jesus hinten im Boot mit dem Kopf auf einem Kissen. In ihrer Verzweiflung weckten sie ihn schließlich auf und riefen: Lehrer, macht es dir denn gar nichts aus, dass wir umkommen? Jesus erwachte, bedrohte den Wind und befahl dem Wasser: Schweig, sei still. Sogleich legte sich der Wind und es herrschte tiefe Stille. Und er fragte die Jünger: Warum seid ihr so ängstlich? Habt ihr immer noch keinen Glauben? Voll Furcht sagten sie zueinander: Wer ist dieser Mann, dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen?
Ich denke, am Ende der Predigt werdet ihr verstehen, was dieser Text und dieses Video und die Matratze da draußen miteinander zu tun haben. Über die seid ihr ja so reingewankt. Das ist natürlich jetzt für die Matratze gefährlicher als für euch selbst, aber ein Stückchen soll das symbolisieren, diesen instabilen Untergrund, über den ihr da mindestens so zwei Schritte machen musstet. Das Gefühl instabilen Untergrundes. Wir fühlen uns auf so einem Untergrund nicht sicher, wir suchen dann irgendwo Halt. Je schlechter wir zu Fuß sind, desto eher greifen wir das Geländer. Im echten Leben ist dieses Gefühl instabilen Untergrundes tatsächlich eine krisenhafte Sache. Wenn Dinge, von denen du dachtest, dass sie halten, sich irgendwann im Laufe deines Lebens plötzlich herausstellen als hält doch nicht. Das, was dich tragen sollte, wackelt. Und dann sagen wir das auch so redewendungsmäßig, dass wir ins Schwimmen kommen. Du kannst dir auf einmal den Untergang sozusagen, der wird plötzlich reale Möglichkeit. So. Angst kriecht in deine Gedanken. Nachts schläfst du nicht mehr gut. Sowas zu erleben ist schlimm, ist krisenhaft. Der Boden wackelt. Und im schlimmsten Fall zieht es dir den Boden unter den Füßen weg und du brichst zusammen und kommst vielleicht nicht mehr auf die Beine. Dieser Text, den wir aktuell anschauen, die Schöpfungserzählung aus Genesis 1, eigentlich 7 Tage, aber wir machen es in 6 Predigten, die sagt heute etwas Gutes in solchen Situationen, in solchen instabilen Untergrundsituationen. Ist euch vielleicht noch nie aufgefallen bei dem Text? Ich hoffe, wenn ihr jetzt hier mir zuhört, dann findet ihr danach, oh ja, stimmt, der Text sagt was dazu. Ich finde das jedenfalls. Ich schaue mit euch den Text, wie die letzten Male auch, erstmal so ein bisschen exegetisch an. Also man schaut einfach mal hin und versucht zu verstehen, was da steht, auch so ein bisschen analytisch, so ein bisschen theoretisch. Und am Ende der Predigt werde ich ihn übertragen. Was sagt er zu schwankendem Untergrund? So, wir schauen heute in den, jetzt muss ich aufpassen, dass ich es richtig sage, wir schauen heute in den 2. und 3. Schöpfungstag, denn diese 2 Tage gehören zusammen und sprechen vom Raum. 2. und 3. Schöpfungstag, aber wir schauen dabei auch gleich 3 Schöpfungswerke an. Also insgesamt zählt der ganze Text 8 Schöpfungswerke auf, packt sie aber in 6 Tage. Am 7. Tag passiert nichts mehr. Wir schauen heute also 2 Tage an, aber 3 Werke. So. Und jedes Mal wird so ein Schöpfungswerk mit den Worten eingeleitet: Und Gott sprach, es werde Pünktchen, Pünktchen. Und Gott sprach. So, also erstes Schöpfungswerk, was hier auch gleichzeitig der zweite Schöpfungstag ist. Und Gott sprach, es werde ein Gewölbe mitten im Wasser, eine Scheidewand zwischen Wasser und Wasser. Und Gott machte das Gewölbe und schuf eine Scheidewand zwischen dem Wasser über dem Gewölbe und dem Wasser unter dem Gewölbe. Und es geschah so. Und Gott nannte das Gewölbe Himmel. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, ein zweiter Tag. So, ich kenne diesen Text ja nun schon ein Weilchen, aber jedes Mal, wenn ich den längere Zeit nicht gelesen habe und dann an die Stelle komme, frage ich mich immer, von was redet dieser Text? Und erst ganz zum Schluss, ach ja, vom Himmel, richtig. So, also es geht mir jedes Mal so, wenn ich den wieder neu lese. Gewölbe im Wasser, also Luther sagt, eine Feste. Dieser Abschnitt hat mit unserem Verständnis von Himmel so wenig gemeinsam, dass es mir immer wieder so geht, dass ich erst zum Schluss verstehe, von was er redet. So. Dieses Wort, was ich jetzt mit Gewölbe übersetzt habe, Luther sagt Feste, da steht im Hebräischen Rakia und dieses Wort kommt von einem Verb und dieses Verb würde meinen, dass man etwas breithämmert. Also das, was der Pizzabäcker mit dem Teig macht, nur hämmert er nicht, sondern er walzt und wirbelt so. Aber etwas in die Breite hämmern. Und wenn du aus diesem Verb ein Nomen machst, dann kommst du bei dem was raus, was ich jetzt Gewölbe genannt habe. Also du kannst an so eine dünne Wand denken, an so eine umgedrehte Metallschale, an so eine Glocke, so eine filigrane dünne Schicht. So. Die wird hier geschaffen. Wie beim Licht sagt Gott, es werde. Anders als beim Licht fehlt hier diese schöne Kürze. Wenn ihr euch an den ersten Tag erinnert, da steht einfach, es werde Licht und es wurde Licht. Fertig. So, hier wird plötzlich so eine Erklärung nötig, was das für ein Gewölbe, was das soll. Ne? Eine Scheidewand zwischen Wasser und Wasser. Die Welt entsteht, indem etwas geschieden wird, und das ist nicht selten in diesen altorientalischen Schöpfungserzählungen so, dass etwas geschieden wird und dann wird es benannt und dadurch kommt es irgendwie ins Sein. Das macht dieser Text in den ersten drei Tagen auch so. Zum Beispiel letztes Mal, Licht wird von Finsternis geschieden und Licht wird dann Tag genannt, Finsternis Nacht und dadurch ist es dann da. So. Seltsamerweise wird das in diesem Text, also ich habe eben gesagt, der erste, der war so schön kurz, dieser hier ist gar nicht kurz. Es wird dann gesagt, dass das so werde und dann wird es gesagt, dass es nochmal gemacht wird. Also wenn ihr das vielleicht eben, das ist so eine seltsame Doppelung. Es werde und dann machte er. Ne? Side Fact, an so einer Doppelung, die hier steht, vermuten Forscher oder entsteht bei Forschern dann die Vermutung, wahrscheinlich gab es eine schriftliche Vorlage. So, also ein Text, der vom Erschaffen erzählt, Gott machte das Gewölbe und schuf eine Scheidewand, so. Diesen Text hatte der Autor, die Autoren möglicherweise vor sich, das ist eine Vermutung, ne? Aber damit ihr mal seht, woran sowas entsteht. Weil der Autor jetzt aber gerne betonen möchte, Gott schafft durch sein Wort. Ja, er sagt es und es werde und dann wurde es. Ja, weil er aber gleichzeitig Ehrfurcht hat, Text nicht einfach so verändern will, schafft er so eine, erweitert er den Text, sagt am Anfang, dass es das Wort Gottes ist, bleibt dann aber bei diesem Vers oder bei diesem Text, der sagt, dass es gemacht wird. Und dann steht ja da zum Schluss, und es geschah so, man könnte sagen, es ist ja das dritte Mal. Ja, bräuchte man ja eigentlich nicht mehr, ist doch schon geschehen. Ja, aber das ist eins seiner Elemente, die er immer wieder hat. Und es geschah so, und es geschah so. Also, das war ein Side-Fact, könnt ihr auch wieder vergessen. Was geschieht hier eigentlich? Das ist wichtiger. Das Gewölbe trennt dieses Wasser, also die Urflut von vor zwei Wochen, dieses vorweltliche Chaoswasser. Und es trennt es in Wasser oberhalb und unterhalb. Also, und dieses Gewölbe wird dann Himmel genannt. Würde bedeuten, es gibt über dem Himmel Wasser. Es gibt Hinweise, dass man sich damals tatsächlich das so vorstellte, dass über dem Himmel auch nochmal eben diese Urflut vielleicht ist. Da oben ist auch nochmal Wasser. Und bei der Sintflut, da taucht so ein Hinweis auf. Da steht zum Beispiel, dass Gott die Fenster des Himmels öffnet und dann regnet's. Ne? So, da taucht nochmal dieser Gedanke auf. Aber man darf bezweifeln, ob die Autoren dieses Textes tatsächlich diese Vorstellung von ihrer Welt hatten. Denn der Text ist jetzt nicht uralt, er stammt eigentlich aus antiker Hochkultur. Man wusste sehr genau, es sind die Wolken, die das regnen lassen. So. Trotzdem bleibt er bei dieser Sprachform. Und die ist auch wunderschön, weil sie etwas darüber sagt, dass diese Welt eine ist, wo Gott mitten in dem schwankenden Chaos durch diese Glocke, die er da baut, sozusagen Raum schafft. Das Chaos wird weggedrängt und jetzt entsteht hier Raum. Diese Welt ist eine, in der du unter Gottes schützendem Himmel leben kannst. Schau mal da hoch. Kannst du mal erleben, dass du geborgen bist unter all dem, was diese Welt sonst bedrohen würde. Nee, Gott schafft da so und jetzt entsteht Lebensraum. Noch zwei Bemerkungen zu diesem Schöpfungstag mit dem Himmel. Das erste, genau genommen, spricht der Text, der ganze Text, eigentlich nicht von der Erschaffung des Universums, also des Ganzen, der ganzen Welt, sondern eigentlich beschränkt er sich auf diese für uns sichtbare Welt. Also er spricht von der Welt bis zum Sternenzelt da oben eben, soweit man eben schauen kann. So. Ja, dahinter mag noch was sein, so wird ja hier so angedeutet, ne? Interessiert den Text aber nicht. Das ist nicht so wichtig, was dahinter war oder was gar vor der Schöpfung war. Nicht interessant. Der Text redet auch nicht unbewusst von all dem, sondern von dem hier, was man sehen kann, von deiner Welt, unserer Welt. Gott hat hier Raum geschaffen. Um diesen Raum geht es. Und das Zweite, was man noch sagen kann, der Himmel ist nicht etwas Göttliches. Der Himmel ist nicht Wohnsitz der Götter. Also das mag dir einleuchten, aber das ist für die damalige Zeit gar nicht so klar. So, dieser Text sagt aber, nee, ist breit gehämmertes Gewölbe. Ja, so unser Zelt, unter dem wir wohnen. Da oben wohnen nicht die Götter. Gott macht das einfach so, ganz leicht. Er schafft das, dass wir darunter wohnen können quasi. Aber Gott ist nicht irgendwie im Himmel. So, Gott ist nochmal ganz was anderes als das, was hier geschaffen wird. Der Text redet eigentlich sozusagen recht nüchtern von den Dingen, die man ja irgendwie geistlich aufladen könnte, religiös. Kostet denen übrigens null Kraft, mitten im Chaos unsere Welt zu schaffen. So, genauso wenig Kraft kostet ihnen das beim nächsten Tag. Und Gott sprach, es sammle sich das Wasser unterhalb des Himmels an einem Ort, dass das Trockene sichtbar werde. Und es geschah so, hier sind wir wieder kürzer, ne? Und Gott nannte das trockene Erde und die Ansammlung des Wassers nannte er Meer und Gott sah, dass es gut war. Das ist nur die Hälfte des dritten Tages. Wir sind hier kürzer. Was man hier merken kann, was einem auffallen kann, Gott macht das hier gar nicht so sehr wirklich, sondern er befiehlt nur, dass sich etwas sammelt und dadurch etwas anderes zum Vorschein kommt. Es wird wieder was geschieden, Trockenes von Wasser. Und es wird benannt, Erde und Meer. Aber es wird nicht erschaffen, sondern es kommt zum Vorschein. Es geht hier immer noch um die Erschaffung des Raumes. Der Himmel über dir und jetzt das Land unter dir, jetzt hast du Raum. So. Dieser uralte Text spricht mit seinen Worten, ich nehme jetzt mal den letzten Tag noch dazu, mit seinen Worten von der Erschaffung des Lichtes und dieses Gewölbes und diesem Trockenen tatsächlich von Zeit und Raum. Von den zwei Grundkonstanten, die ein Physiker auch benennen würde. Das ist erstaunlich, großartig an diesem alten Text. Wer den Vortrag von Siegfried Zimmer zu diesem Text kennt, der weiß, dass er jetzt hier an dem heutigen Tag auch noch die Gravitation erkennt. Also weil sich das Wasser da so sammelt, ja. Also ich fand den Gedanken sehr faszinierend und auch wunderschön, aber er leuchtet mir trotzdem nicht ein. Also ich habe noch mal ein bisschen darüber. Ich dachte, also ihr dürft es gerne damit reindenken, aber ob das wirklich hier im Hintergrund steht, in ganz anschaulichen Worten, die Gravitation zu benennen, naja, bleiben wir beim Raum. Das Chaos wird geteilt und es entsteht Raum. Kannst du das so vor deinem Inneren sehen? dass da Raum entstanden ist. Und in dem Moment, wo man dem da unten und dem hier unten einen Namen gibt, Himmel, Erde, Meer, in dem Moment, wo es einen Namen bekommt, wird es Teil unserer Wirklichkeit. Man könnte sagen, jetzt erst ist es so richtig da. Ich versuche diesen Gedanken mal nahezubringen. Gewölbe, ne? Ach, Himmel, ja, Himmel, das ist meins. Das Trockene, ah, das Land, auf dem ich stehe. Ja, das endlich Land, könnte man sagen. Man muss den Dingen einen Namen geben. Vorher sind sie nicht wirklich Teil unserer Welt. Ein Kind ohne Namen. Ja, das ist da, aber wer ist das? Namenlos. Unbekannt. Oder wenn so Inseln entstehen, das passiert tatsächlich wohl, dass Inseln geboren werden. Und plötzlich gibt es dann da eine Insel mehr auf der Landkarte. Vor der Küste von North Carolina ist eine entstanden. Existiert die in deiner Welt bisher? Weiß noch nicht mal, wo North Carolina ist wahrscheinlich. Nee, existiert nicht. Aber jetzt gleich, weil sie heißt nämlich Shelley Island. Shelley Island, das hier vorne. Und jetzt ist sie da. Jetzt hat sie einen Namen. Jetzt gehört sie zu deiner Welt. Vielleicht kommst du irgendwann mal hin. Was ich damit sagen will, wenn du etwas einen Namen gibst, wird es beherrschbarer. Man kann darüber reden. Es verliert seine unheimliche Größe, die man nicht fassen kann. Also das kannst du mal ausprobieren. Dinge beim Namen nennen, auch gerade die bedrohlichen Dinge, die dir Angst machen. Dinge beim Namen nennen und drüber reden, macht die Sache als Teil deiner Welt. Manchmal sogar, dass du damit leben kannst. Wenn du etwas benennen kannst, kannst du damit umgehen. Also dieses dem einen Namen geben ist nicht einfach nebensächlich. So, und Gott sah, dass es gut war. Ist euch vorhin aufgefallen, dass das beim Himmel noch nicht da war? Wurde nicht gesagt, dass das gut ist. Ich finde den Himmel schon gut, aber also nur Himmel, aber hier unten weiterhin nur Wasser, ja, das ist noch nicht gut. Das ist noch nicht Lebensraum. So, Waterworld, kennt jemand den alten Film noch? So Kevin Costner oder was. Also, aber Waterworld wollen wir nicht, können wir nicht. Da ist nichts für uns. Schöner Film, aber, oder ist eigentlich nicht so ein guter Film. Aber, ja, okay, super Film. Also, so, aber jetzt, wo der Boden da, jetzt ist das Raum, den Gott sehr gut nennt. So, jetzt zweite Hälfte des dritten Tages. Wird wieder länger und Gott sprach, die Erde lasse, das habe ich jetzt so versucht zu übersetzen, die Erde lasse junges Grün ergrünen, Pflanzen, die Samen hervorbringen und Fruchtbäume, die Früchte tragen und auf der Erde nach ihrer Art, in denen ihr Same ist und es geschah so. Und dann wieder nochmal und die Erde ließ junges Grün sprießen, Pflanzen, die Samen hervorbringen nach ihrer Art und Bäume, die Früchte tragen, in denen ihr Same ist, nach ihrer Art. Und Gott sah, dass es gut war und es wurde Abend und es wurde Morgen ein dritter Tag. Also Westermann, das ist so ein bekannter Ausleger dieser Texte, der hat das so übersetzt, die Erde ergrüne im Grünen. Das ist fast noch ein bisschen schöner. Ergrüne im Grünen. Da steckt zweimal tatsächlich das Wort Grün. Grün ist schön. Wenn du schon mal wo warst, wo es nur grau ist, also Landschaft, oder nur braun oder nur weiß, ich finde es teilweise schon sehr schön, wenn es nur weiß ist, aber auf Dauer. Also nur das Grüne ist die Gegend, in der du gerne leben willst. Naja, ist jetzt ein bisschen pauschal. Aber Grün steht für Lebensraum. Vor allen Dingen für einen Altorientalen, in dem es nicht so viel Grün gibt. Ja? Interessant finde ich hier, Gott erschafft das Grüne wieder durch eine andere Art und Weise. Ne? Er sagt, da könnte ja stehen, und Gott sprach die Erde, nee, und Gott sprach, es werde Grünes überall. Nee, Gott sagt, diese Erde, die jetzt schon da ist, die soll das hervorbringen. Also geschieden wird hier nichts mehr, aber der Erde wird was befohlen. Die wird jetzt lebendig. Man könnte hier die Mutter Erde hören, wenn man will. So, aber was ich mehr betonen will, der Text spricht sehr rhythmisch, immer wieder und Gott sprach und es werde, aber er spricht nicht monoton von der Schöpfung. Hier, jetzt und jetzt kann die Erde, die beginnt so langsam zu brodeln da, so. Im positiven Sinne. Die Pflanzen gehören übrigens zur Erschaffung des Raumes, noch nicht zur Erschaffung der Lebewesen. Das ist aus biologischer Sicht von heute falsch, aber damals waren Pflanzen Dinge, nicht Lebewesen. Also so verstand man sie. Das Kleid der Erde, eine grüne Welt mit duftenden Wiesen, mit Klee und Melonen und kühlen Wäldern und Wiesen, in die du dich reinlegen kannst, eine grüne Welt. Gott sah, dass es gut war. So, das war meine kurze Exegese. Wir waren nur auf der Textebene. Jetzt, was bedeutet das für uns? Hat dir das Ganze was zu sagen, wenn der Boden schwankt, wenn du Halt verlierst, wenn die Welt, in der du lebst, dir Angst macht oder Dinge in dieser Welt dir Angst machen? Oder etwas, was eine Diagnose oder was auch immer. Ich habe jetzt ja öfter gesagt, dem Text ist eigentlich nicht so wichtig, wie die Welt entstand, sondern ihm ist wichtiger, was ist das für eine Welt, in der wir hier leben? Der Text sagt, es ist eine Welt, in der ein paar entscheidende Dinge sicher sind. So, dieses Dach über deinem Kopf zum Beispiel. Klar wissen wir, wenn wir da hochschauen, dass da Milliarden Lichtjahre Leere ist und irgendwelche Galaxien. Und ich weiß auch, wenn man nachts da hochguckt, dann kann man auch sich verloren fühlen in dieser riesigen Weite und so ein Gefühl von Verlorenheit bekommen. Aber jetzt lass dich mal auf diesen alten Gedanken ein, dass das da oben ein Dach ist. Wie so ein Himmelszelt, so, unter dem du wohnst. Lass dich mal auf den Gedanken ein, dass es okay ist, dass du diese Milliarden Lichtjahre da nicht überblicken kannst und so, und dass du nur mal bis so weit denkst, wie du eben sehen kannst. So. Und was hinter dem Horizont ist, weiß ich nicht. Lass dich mal auf den Gedanken ein, du kannst wie ein Kind einfach nur das bewundern und dich darunter wohlfühlen. Habt ihr früher Höhlen gebaut? Ich habe das mit meinen Brüdern gemacht, also so im Zimmer meine ich, mit Decken und so. So eine Höhle bauen. Und das Gefühl da drin mit der Taschenlampe und den Apfelschnitzen und so. Und das ist zu Hause, heimelig, Geborgenheit, geschützt, so ein Dach. Ja, ist da jenseits dieser dünnen Decke vielleicht was Gefährliches? Kann sein, aber hier drin, hier bin ich jetzt gerade mal geborgen. So dieses. Also mein Vorschlag ist, wenn das Wetter so bleibt die nächsten Tage, ja, wenn das so ist wie die letzten 2-3 Wochen, dann geh doch nachts mal raus demnächst. Geh doch mal nachts raus und leg dich mal auf den Boden oder in den Liegestuhl und schau mal da hoch, wenn da Sternenhimmel ist. Oder mach das tagsüber, musst dir halt Schatten suchen und guck dir das mal an, das Blau und diese Wolken da. Und spür dem mal nach, ob du darüber froh werden kannst, dass Gott dir unter diesem Zelt Raum schenkt, sicheren Raum zum Dasein. Das ist mein erster Tipp, mach das mal. Und das zweite ist, also das ist natürlich kein logischer Gedanke, ne? Oh ja, das Himmelszelt, deswegen bin ich ja bewahrt, sondern wenn du dem nachspüren kannst, dann ist das, glaube ich, eine Gottesbegegnung, wenn du das erspüren kannst. So, Gott schenkt dir Raum. So, das zweite, was du machen solltest, nächste Woche, übernächste, nee, dann hast du schon wieder vergessen. Nächste Woche, geh mal bewusst über den Boden, der nicht schwankt. Also über diese Erde unter dir. Stell dich mal hin und fühle mal, wie sich das gut anfühlt, dass man hier stehen kann und dass das nicht schwankt. Dass du festen Stand hast, dass der Boden dich trägt. Das hat ja tatsächlich Auswirkungen auf unsere Psyche, Seele, wenn du dich einer Herausforderung, etwas, was dir Sorgen macht, wenn du dich dem stellst, ne? Also du denkst ganz anders darüber nach, wenn du dich so hinstellst vor dieser Herausforderung, als wenn du dich in die Ecke kauerst und so darüber nachdenkst, wie das wohl werden wird mit der Prüfung gleich. Also hinstellen macht was mit uns. Also mach mal nächste Woche stehen zum Gebet. Mach mal stehen zum Gebet. Vielleicht, wo dich keiner sieht oder so, aber da stehst du mal eine Zeit lang und fühlst das. Oder vielleicht sogar noch an einem Ort, wo du was überblickst, ja, irgendwie so oben. Wenn das nicht so weit hoch ist, dass du wieder das Gefühl hast, es schwankt alles. Aber also mal stehen und den Boden fühlen und dem nachspüren, kann ich Mut fassen, weil in dem, was ich da wackelig finde, Gott mir festen Boden unter die Füße stellt. Nicht nur jetzt so, sondern auch übertragen. So, weil da sehr viel ist, was nicht wackelt, nicht bröckelt, nicht seekrank macht. Da ist eine Welt, sozusagen, in der kann man auch wieder Halt finden. So, und das Dritte, diese Welt, auf der du da stehst, das ist eine grüne Welt. Also die ist schön, die ist wohnlich, die blüht, die ernährt dich, die duftet, die lebt. So, du kannst also diese Woche als Drittes einfach mal in einen Garten gehen oder wenn du selbst hast, in deinen Garten gehen Und dann freu dich mal über all das Grüne und das Unkraut lässt du auch mal da. Also so, damit du dich, du fang dich an, das Grün da jetzt, kannst du dann einen Tag später machen. Aber freu dich mal, leg dich mal in eine Wiese und freu dich darüber. Oder oben in die Weinberge oder wie auch, wo das Grüne ist. Und spür dem mal nach, ob dich das froh machen kann, dass diese Welt eine ist, die nicht nur eine stabile Welt sein soll und eine, in der du geborgen bist, sondern die auch eine schöne Welt. Gott möchte, dass das eine schöne Welt ist. In dieser parallelen, älteren Schöpfungserzählung, diese Adam- und Eva-Geschichte, die hier ja gar nicht vorkommt, da wird das ja erzählt, dass Gott die Welt als einen Garten macht. Und das ist kein Zufall. Für ein altorientales Garten, viel was Schöneres gibt's nicht. Also eine Welt, in der das Grün überfließt. So. Kannst du das Grüne wertschätzen? Kann dich das froh machen? Gott ist einer, der sagt, die Erde ergrüne im Grünen. Also die fließe von Schönheit über. Probier das mal, dem nachzuspüren. Himmel, fester Boden, grün. Ich schließe so ab. Wenn das stimmen sollte, dass unsere Welt, die wir manchmal als schwankend empfinden, ja, in der wir ins Taumeln geraten, ja, in der wir Angst haben, ja. Aber wenn das stimmen sollte, dass diese Welt trotzdem, weil sie Gottes Schöpfung ist, eine bleibt, in der man Geborgenheit finden kann und Halt und das Schöne. Wenn das stimmt, dann hat, wenn man sich darauf verlassen kann, dann habe ich gedacht, finde ich dieses Lebensgefühl bei dem Menschen wieder, der Gott ist und trotzdem als Mensch über diese Erde lief. Finde ich bei Jesus von Nazareth dieses Wissen um so eine Art Welt. So, der lebte in einer Zeit, da schwankte ziemlich viel. Also mit dem wolltest du nicht tauschen. Der Untergang kündigte sich an und er kam dann auch, 70 nach Christus. Also wenn Jesus sich umschaut, dann sah er wirtschaftlichen Niedergang, dann sah er Verelendung, dann sah er Armut, dann gab es da Unruhen in seiner Welt. Die Gegend war auch weniger grün. So. Finde ich in diesem Sohn Gottes einen Menschen, der sich trotzdem geborgen weiß unter Gottes Himmel, der auf festem Grund steht, der das Schöne in dieser Welt bemerkt und genießt? Kannst du mal drüber nachdenken, ob Jesus so einer war? Und diese Geschichte, die Miri vorher vorgelesen hat, mit dem Sturm und dem schwankenden Meer und den Jüngern, die da drin Panik haben und Jesus, der da drin schläft. Diese Geschichte, die habe ich letzten Freitag ausgesucht, ungefähr um 6. Dachte, hey, die passt, weil hier schwankt alles und hier ist ein Mensch, der nochmal um eine andere Welt weiß. Der weiß, in dieser Welt gibt's auch Halt. Und dann habe ich die ausgesucht. Und eine Stunde später saß ich in einem Gottesdienst in der Marienkapelle und da wurde dieser Text vorgelesen, genau der, mehrmals. Und zwar in verschiedensten Sprachen. Zwei von denen habe ich nicht verstanden. Von geflüchteten Menschen. Oder möglicherweise waren es Menschen, die Geflüchtete kennen. Ich habe sie nicht gefragt, aber sie sprachen diese Sprachen auf jeden Fall. Und lasen diesen Text in einem Gottesdienst, der an Menschen erinnert, die in schwankenden Booten umgekommen sind. Weil so eine Welt ist es auch. Deswegen haben wir in ihr Angst. Und trotzdem feiern da Leute in diesem Gottesdienst zum Beispiel diesen Text, lesen ihn vor, mehrmals, und erleben einen Raum und Halt und Schönheit, trotz all dem, weil sie Gott kennen oder auf ihn hoffen oder nach ihm suchen, der diese Welt geschaffen hat. Ihr habt jetzt 2 Minuten Zeit, wo ihr einfach für euch seid. Wir werden ein bisschen Musik dazu hören. Und jetzt habe ich gedacht, steht bitte mal zu diesen 2 Minuten auf. Also in dieser Form, wie ich da eben das Stehen meinte. Also steh mal da und mach mal das Stehen zum Gebet. Vielleicht willst du die 2 Minuten überhaupt nichts denken, sondern spürst nur, dass du stehst und dass das nicht schwankt. Aber du kannst Gott da auch die schwankenden Dinge sagen. Oder mit Jesus reden, der in einem schwankenden Boot ruhig schläft und dann aufsteht und sagt, hey, schweig. Und ihn darum bitten, dass das in deinen schwankenden Dingen passiert. Also mach mal stehen, auf festem Grund stehen zum Gebet. Und bleib doch zu dem ersten Lied, das fängt dann irgendwann an, auch noch stehen.
Ah. Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.